Ich bin heute von dem Predigtext abgewichen, da wir den Petrusbrief, aus dem der Predigtext nach der Ordnung unserer Kirche entnommen ist, ja vor kurzem in unserem Bibeltraining dran war, und ich will immer mehr aus der Schrift entdecken. Und ich habe festgestellt, dass ja der Psalm 23, den wir sicher alle auswendig können, nie unseren Predigten zugrunde liegt. Und darum habe ich ihn heute gewählt an diesem Sonntag, Misericordias Domini. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Herr, mach uns dieses so bekannte Wort noch bekannter. Amen. Wir sind Problemmenschen geworden, und am Sonntag vom guten Hirten wird viel geschrieben und gesprochen, dass man ja in der modernen Großstadt keine Hirten mehr kennt. Vielleicht Schuppos und Parkwächter, aber das sei doch so kompliziert geworden, den Hirten zu erklären, was das bedeutet. Nun, wenn man daran heute am Sonntag diesen Hirtenbegriff einführt, dann denken wir bestimmt nicht an einen Trachtenjodler auf der Alm, der seine Kühe hütet, sondern ist uns dieses Wort vom Hirten nicht wegen diesen kümmerlichen menschlichen Abbildern so lieb, sondern weil Jesus sich selbst als das Urbild des Hirten bezeichnet hat. Und er hat sich von allen anderen Hirten dieser Welt unterschieden, indem er sagte: Ich bin der wahre, der wirkliche, der gute Hirte. Und das ist für uns heute in unserer Predigt so, dass wir sagen: Wir kennen doch Hirten. Den Hirten kennen wir, den einen vor allen anderen, gerade in unseren modernen Großstädten, ist uns er, Jesus, in seinem Hirtenamt immer größer und wunderbarer. Und wir verstehen die ersten Christen, die sich verängstigt in die Katakomben Roms hinunterflüchteten, aus Angst um ihr Leben, und die dort in den Stein diese Bilder vom Hirten, vom guten Hirten hineinritzten. Das Bild des guten Hirten war ein Erkennungszeichen der französischen Hugenotten. In einem Museum der reformierten Kirche in Vilna wurde eine Altardecke aufbewahrt aus der Verfolgungszeit der Gemeinde im 16. Jahrhundert, wo eingestickt war in die Altardecke: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Da geht's doch nicht um meine privaten Feinde. Da wird erkannt von Menschen, dass wir manchmal leben in einem Kampf, in einem Ringen, wo uns hier die Luft abgedrückt wird, in einem Lebensexistenzkampf. Und da mittendrin tritt der Hirte zu uns. Ich habe Ihnen oft die Geschichte erzählt, wie ich ein Kind war in dem Bombenangriff 1943. Wie unsere Mutter mit uns diesen Psalm gedichtet hat. Und wie viele persönliche Erinnerungen haben Sie, wo Ihnen dieses Hirtenbild Jesu groß wurde? Wir brauchen keine Schafhirten dazu, um dieses Bild richtig begreifen zu können. Und das zu verstehen, was uns heute durch dieses große Wort damit gesagt ist, wenn Jesus zu uns spricht: Ich bin der gute Hirte. Ich habe nun nur die Bitte an Sie, kein süßliches Hirtenbild sich aufzubauen. Und dazu möchte ich Ihnen drei Ratschläge geben. Verschweigt das Gehorchen nicht. Das Gehorchen, das ist uns sowieso in unserer Zeit unangenehm und das ist etwas Unsympathisches. In der Erziehung soll alles freiwillig gehen, das ist doch klar. Aber nun gibt es im Glauben zwei Teile, die zusammengehören. Zum Glauben gehört auf der einen Seite das Vertrauen und auf der anderen Seite das Gehorchen. Wir betonen immer wieder das Vertrauen, dass man seine Ängste in die Hand Jesu legen kann. Und wir stehen in Gefahr, das andere dann zu verschweigen, dass die Freude des Glaubens im Gehorchen ruht. Und darum muss man aufmerken und hinter diesem Wort vom Hirten genau herhören, was David uns da sagen will. Er sagt uns, darin ruht für ihn die Freude seines Glaubens, dass er gehorchen gelernt hat. Er kennt eine Autorität, die über ihn bestimmt. Er hat es gelernt, in allen Entscheidungen seines Lebens sich einem allerhöchsten Chef unterzuordnen und seine Entscheidungen ihm zu übertragen. Warum ist denn das für David eine große Freude? Weil er entdeckt hat, und das ist der Grund, warum er ein glaubender Mensch geworden ist, die größte Unsicherheit kommt von unserem wackeligen Ich her. Ich bin hin und her getrieben von Ängsten und Sehnsüchten, von Wünschen und Launen. Und darum gibt es so viel Fragen, so viel Zweifel, so viel Unsicherheit. Davon her kommt die Bangigkeit, kann ich denn diesem Gott, den ich nicht kenne, mein Leben so einfach überlassen? Kann ich denn in diesen Entscheidungen einfach auf sein Wort trauen? Und dann sagt David, ja, es kommt im Leben erst zur großen Freude und zum Durchbruch zur Freude, wenn man sich entschließt und sagt, er soll mein Herr und mein Hirte sein. Ich will mich ihm ganz überlassen. Dein Wille geschehe. Wenn Sie heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, denke ich, dass Sie auch in Ihrem Leben heute an ganz kniffligen Entscheidungen stehen. Und Sie waren lang unruhig, wie sollen Sie sich entscheiden? Und das gilt jetzt uns allen. Erst wenn wir anfangen zu begreifen, das Gehorchen auf die Stimme unseres Herrn macht uns ruhig, gibt uns Frieden. Erst dann, wenn ich sagen kann, ja, das ist nicht nach meinem Kopf gesprochen, sondern das ist entschieden nach seinem Willen. Ich will ihm folgen, ich will ihn machen lassen. Er fühlt sich deshalb so frei, weil er sagen kann, ich bin mit meinem Leben nicht mehr hin und her geworfen. Ich bin nicht mehr tagtäglich meiner eigenen Entscheidung ausgeliefert, sondern ich stehe so fest mit einer Kette an meinen Herrn gebunden. Noch einmal, das ist die Freude des Glaubens, mit einer Kette an den Herrn gebunden zu sein. Wir wollen beim Hirtenbild nicht nur das Süßliche herauslesen, sondern wir wollen sehen, dass das Tröstliche für uns gerade an der Autorität unseres Herrn liegt, der über unser Leben die Richtung ja angeben will. Wir werden nachher das Lied singen, ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. Man kann in seinem Leben lange mit Zweifeln ringen und mit Fragen, was man von Gott zu denken hat. Und sie kommen erst zur Klarheit, wenn sie diesen Schritt wagen. Ich will jetzt ihm gehorchen und seinem Wort trauen. Und dann heißt das von denen, die so den Herrn als Autorität und letztverbindliche, gültige Autorität über ihrem Leben anerkennen. Mir wird nichts mangeln. Das ist ja unfassbar. Gibt's denn das in der Welt, ein Leben ohne Sorgen, ohne Entbehrungen? Bei uns klagen ja schon die reichen Leute, wie schlecht die Zeiten sind. Was sollen dann erst wir sagen, uns wird nichts mangeln. Aber da ist dieser David ein Zeuge des Glaubens, der viele Jahre seines Lebens nicht wusste, wie der morgige Tag aussieht. Verfolgt in der Wüste, lief er um sein Leben, als die Armee Sauls ihn jagte und ihn aufspüren wollte. Dort in der Wüste hatte er nichts mehr, kein Wasser, kein Bett, keine Heimat mehr. Und dann wurde ihm das groß. Der Herr, mein Herr ist da. Und darum mangelt mir nichts. Und er lernte danken über den kleinen Gaben des täglichen Lebens, die er unverdient zugewiesen bekam. Manchmal ist unsere Sorge um unsere täglichen Dinge ja so ähnlich, wie wenn wir nachts die Bettdecke hochziehen, weil es uns oben um die Schulter kalt wird und wir ziehen sie richtig hoch und dann gucken unten die Zehen unter der Decke raus und frieren. Es reicht nie, entweder oben oder unten, irgendwo ist immer Mangel. Man kann im Leben sorgen und man möchte doch ohne Schwierigkeiten leben, doch mit allen Dingen treu versorgt und wir haben immer irgendwo Mangel, irgendwo fehlt etwas. Und dann erzählt uns David aus seiner kargen Wüstenzeit, als ich anfing, mein Leben unter diesem Herrn so ausschließlich auf sein Wort hin zu leben, hatte ich alles und ich konnte weitergeben. Und es hat uns Mose am Ende seines Lebens genauso bescheinigt, als ihm der Herr sagte, an nichts hast du Mangel gehabt, selbst in 42 Jahren Wüstenwanderung. Und das haben Jünger Jesu ausgesprochen, als sie von Jesus gefragt wurden, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie haben doch alles verlassen. Sie haben viel verlassen. Und da fehlte ihnen doch viel. Und sie sagten, nein, wir hatten alles in dir. Das ist die große, frohe Botschaft, die ich Ihnen heute mitgeben will. Die Botschaft des Evangeliums, dass unser Herr sagt, er gibt alles, was wir brauchen, denen, die ganz ihm trauen. Und manchmal denkt man, ist das nicht eine Vertröstung? Ist es nicht nur ein solches Wort, das da einer leichtfertig von der Kanzel sagt? Und dann hat Paulus, wenn er dieses Wort seiner Gemeinde erklärt hat, immer hinzugesetzt und gesagt, dieser Herr, der uns dies zuspricht, dass wir ihm auch die kleinen Dinge des täglichen Lebens getrost zum Sorgen überlassen können, der hat gesagt, er hat ja sein eigenes Leben nicht verschont und der Vater hat diesen Sohn hingegeben für uns. Wie sollte er uns nun in Jesus nicht alles schenken? Und wenn unser Leben durch Dürrezeiten hindurchgeht und wenn er uns Dinge aus der Hand schlägt, dann will er in diesen Tagen der Entbehrung umso mehr diese Lücke ausfüllen und uns immer größer werden. Es liegt alles dran, dass wir das merken mit dem Gehorchen. Das war das Erste. Verschweigt das unbequeme Gehorchen nicht. Darin liegt die große Freude. Das andere ist jetzt, verschweigt nicht das Hintendreinlaufen. Auch das passt uns ja gar nicht, das Hintendreinlaufen. Und wir sind alle bestrebt, dass wir Nonkonformisten sind, also Leute, die nicht immer sich an die anderen so unterordnen, sondern jeder für sich sein Leben ganz nach eigenen Gesichtspunkten prägt. Das ist uns auch wichtig, damit wir nicht einfach den Glauben unserer Eltern haben, dann lehnen sich Kinder gegen ihre Eltern auf. Wir wollen immer das selbstständig haben. Wir wollen erwachsen werden, auch in diesen Dingen. Aber nun sagt uns David, er ist so dankbar, dass es im Glauben ums Hinterdreinlaufen geht. David war nicht der Meinung, dass man sein Leben nach seinem Gutdünken gestalten kann, wie wir so selbstverständlich annehmen. David wusste um ein großes Ringen und ein Kämpfen. Warum eigentlich war er in dieses schwere Leben hineingeworfen worden? Er konnte doch nichts dazu, dass andere hinter ihm her waren. Er konnte das nicht von sich abschütteln. Und ähnelt unser Leben nicht vielmehr dem Leben Davids? Was können wir denn schon gestalten? Wir werden doch geschoben. Wir werden doch gezogen. Es ist doch wie wenn man von anderen weitergetrieben wird. Wer hat denn das bestimmt? Und wer schreibt denn das für uns, wie morgen unser Leben aussieht? Sind wir nicht oft bloß wie ein launisch hin und her geworfener Ball? Hierhin und dorthin Zufälle des Lebens? Was ist denn das, wenn einer sagt, ich will mein Leben selbst gestalten? Und ich meine, es gibt in diesem Leben sehr viel grausame Zufälle, schwere Zufälle. Es gibt unverständliche Unglücksfälle. Warum treffen die uns und wieso? Es gibt keine Erklärung dafür. Menschen setzen uns zu. Warum, wieso? Ich weiß es nicht. Darum war es David so wichtig, dass er die Spur seines Herrn in dieser wirren Welt finden wollte. Er hat nicht gemeint, dass überall in der Welt alles nach der Zulassung Gottes geschieht. In dieser Welt geschieht viel nach der Willkür der Finsternis. Aber darum wollte er, dass in seinem Leben der Wille Gottes herrscht. Und ihm war wichtig, Herr, wenn Menschen so mit mir spielen und wenn Menschen so ihre Laune an mir auslassen, dann möchte ich, dass das nicht mehr die Laune bleibt, sondern dass du darüber bestimmst. Und ich lege das in deine Hand hinein. Darum war das bei David wichtig, wenn er spricht, du führst mich. Er sprach von der Führung wieder nicht süßlich, so wie wir das manchmal tun, rückwirkend. Wenn es uns passt, sagen wir, das war vom Herrn. Und wenn es uns nicht passt, sagen wir, das war nicht vom Herrn. Sondern David hat einfach täglich gefragt, Herr, hilf mir doch, deine Wege besser zu begreifen. Es wird so gefährlich, wenn ich nach meiner Laune meine Wege lenke. Ich möchte von dir geführt sein. Und das war ihm dann wichtig, wenn er durch seine dürre Wüstenstrecke zog. Du führst mich, Herr. Und ich erkenne deine Wegführungen. An was denn? An den Wasserquellen, an denen du mir immer wieder Stärkungen bereit hast. Das einzige Kennzeichen der Wege des Herrn. Nicht, dass wir sagen, es war schön gelaufen. Bei David ging manches auch schwer. Sondern, dass von Stunde zu Stunde der Herr uns immer näher kommt und uns, das ist jetzt ein Bild, Wasser gibt, das uns erquickt, erfrischt, aufrichtet, stark macht und ermutigt, dass wir immer wieder nicht am Boden liegen, sondern uns wieder aufrichten können. Dann sind das die Wege des Herrn, dass er uns an Gräber führt oder in Krankheitszeiten hinein. Aber er gibt uns auch die Quellen, an denen wir uns wieder stärken und aufrichten können. Das bewegendste Zeugnis, das, so meine ich, von russischen Christen in ihrer schweren Leidenszeit geschrieben wurde, ist ja der Brief, den vier Mädchen aus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer geschrieben haben. Ein Brief, den ich Ihnen schon vorgelesen habe, wo Sie sagen, wie dankbar Sie sind für die schweren Zeiten und Stürme, die Sie durchzustehen haben. Und da stockt einem der Atem, wie Menschen das sagen können. Junge Menschen, denen die Freiheit genommen ist, denen ihr Leben zerstört ist, nur weil sie sich ums Wort Gottes versammelt haben. Und wie sie dann voll Zuversicht schreiben und dann kommt die Erklärung, und sie verweisen auf dieses Wort im Psalm 84 und schreiben, wohl denen, die dich, Gott, für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Darin liegt die Freude unseres Glaubens, dass wir hinterdrein laufen, wo er schon ging. Wenn sie, diese Leute, durchs dürre Tal wandern, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen, dann wird plötzlich dieses ärgerliche Wüstenland, an dem wir uns so den Durst geholt haben und wir schon verzweifeln wollten, das wird uns zum Quellboden. Dort auf einmal finden wir diese Brunnen, von denen wir noch nichts wussten. Und dann kommt dieses Unverständliche vor, dass Menschen sagen, selbst diese schwere Krankheitszeit möchte ich nicht missen, denn da ist mir mein Herr noch viel näher gekommen. Ich habe Brunnen gefunden, von denen ich vorher noch gar nichts wusste. Nur auf Wegen, die er uns führt, erleben wir das. Er führt mich auf rechter Straße. Und seine Führungen sind andere Führungen, als wir sie uns oft wünschen. Und das sind Führungen, die oft das Zeichen des Kreuzes Jesu auf sich tragen. Und so führt er uns zu den Wasserquellen, zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Noch ein letztes. Ich wollte, dass wir kein süßliches Hirtenbild haben. Verschweigt das Gehorchen nicht. Verschweigt das Hintertreinlaufen nicht. Noch das Letzte, das war eigentlich schon drin. Verschweigt das Leiden nicht. Ich habe in meinem Leben so viel große Gebetserhörungen schon erlebt. In äußeren Nöten, dass man nicht weiß, ob man es richtig betont, auch jetzt so in einer Predigt, aber es werden andere Predigten folgen, lassen Sie mich es heute einseitig sagen. Es ist so, dass unser Herr uns nicht aus allen Nöten herausführt. Und es gehört zur Reifung unseres Glaubens, dass er uns in schwere Leiden hineinführen kann. Es geht uns nicht anders als unserem Meister selbst, weil uns unser Herr auch aus dieser Welt wieder herauslösen will. Er will uns entwöhnen, so wie eine Mutter ihr Kind beim Stillen entwöhnt, so will uns unser Herr von manchem, was uns zum Leben unentbehrlich erscheint, entwöhnen. Und so war es bei David. Er war ein Mann, der schwer durch musste. Und er verschweigt das in diesem Psalm nicht. Und vielleicht darum hat dieser Psalm so viele Menschen schon aufgerichtet und getröstet. Er spricht von Feinden, die nach seinem Leben trachten. Er spricht von einer Wanderung durchs finstere Tal. Da weiß man nicht, wo man den nächsten Schritt hinsetzt, ob da nicht eine Felsspalte ist, wo man in einen Abgrund stürzt. Oder Sie wissen ja, wie man dann die Hand vor den Kopf hält, damit man nicht gegen irgendeinen Felsvorsprung läuft. Man sieht nichts. Und das erzählt ein Glaubender. Wir hatten eigentlich dieses Märchen erfunden, als ob Christen immer alles klar vor sich sehen würden. Es gibt viel, was in unserem Leben dunkel ist und was wir nicht begreifen. Und solange wir leben, nicht begreifen. Aber nun kommt das Wichtigste, dass David bei diesem Leben sagt, bei diesem Gehen durchs finstere Tal, diesem gefährlichen Marschieren, ohne einen Blick auf den nächsten Tritt zu haben. Und ob schon, wenn ich 10 Pfennig verloren habe, sage ich, und ob schon, ist ja nichts Wichtiges, ich werde nicht einen Tag nach 10 Pfennig suchen, lass doch, also daran hängt nicht das Leben. Das sagt David bei dem schweren Gehen durchs Dunkle, durch die Nacht. Und ob schon, was macht das denn schon? Das ist so ungeheuer, wenn ich das jetzt einem Menschen zusprechen wollte, der verzweifelt ist, weil er nicht mehr weiß, wie sein Leben weitergeht. Und ob schon. Warum denn, David, kannst du so sprechen? Du, Herr, bist ja bei mir. Ich habe seine Nähe. Und dann überschlägt er sie hier schier, wenn er davon erzählt, wie im Angesicht der Feinde ein Tisch gedeckt wird und der Herr wie ein Wirt zu uns kommt und die Gaben hinstellt auf den Tisch. Ich meine manchmal, dass wir von solch einer Predigt, von solch einem Wort Gottes weggehen und dann hineinlaufen zu diesen Menschen, die wir ja kennen, und mit ihnen das noch einmal teilen. Das, was der Herr uns selbst jetzt heute Morgen ausgeteilt hat, diese Gaben, diesen Trunk der Erquickung, dieses Erleben und ob schon, daran hängt's doch nicht. Du bist ja bei mir. Ich suche ja immer Beispiele, an denen ich Ihnen verdeutlichen könnte, wie das aussieht. Ich will es Ihnen am Sterben verdeutlichen. Ich kenne kein Lied in unserem Gesangbuch, das mir so ans Herz gewachsen ist, über dem Grauen des Todes, wie das Lied von Philipp Friedrich Hiller, das auch einsetzt bei Jesus, dem guten Hirten. Das ist ein sehr unbekanntes Sterbelied. Es gibt ja Menschen, die leben auch so und ob schon, so unbekümmert. Das ist wie ein Leben im Suff. Da kann man sein Bett verkaufen und hat nachher vielleicht noch einen Kater, aber im Großen und Ganzen tut einem das nicht weh. Man geht auch über die Dinge des Lebens hinweg. Das meine ich nicht. Es gibt Menschen, die haben das Grauen des Todes noch nie erfahren und die wissen nicht, was dieses finstere, dunkle Tal letztlich ist. Aber da hat Philipp Friedrich Hiller gedichtet, dass auch hier der gute Hirte uns das Sterben aus den Angeln hebt. Der Hirt am Kreuz gestorben hat Fried und Heil erworben, nun heißt bei seinen Schafen das Sterben ein Entschlafen. Das geht sie gar nimmer an, das tut ihnen gar nimmer weh, das trifft sie nimmer. Und er sagt, die sterben ja eigentlich gar nimmer. Sie gehen nur hin und liegen wie Streiter nach den Kriegen. Ohne Angst vor ewigem Jammer gehen sie in ihre Kammer zur Ruhe, sich zu begeben auf frohes Wiederleben. Das ist ja die Veränderung, die wir in der Welt schaffen. Dass wir die Nacht nimmer Nacht empfinden können, nicht mal das Sterben mehr Sterben heißen können. Da, wo der Hirte da ist, auf göttliches Erbarmen, sagt Hiller, in des Erlösers Armen erwählt zu Gottes Erben, lässt sich's gar sanft hinsterben. O Jesu, deine Gnade macht das kein Sterben schade. Und nun nehmen sie, was ihnen als dunkle Nacht so schwer ist, und suchen sie dort, wo sie in der Nacht die Stimme des Hirten hören. Und dann verstehen sie, was das ist. Einer, der gehorchen kann. Und einer, der dann ihm hinterdrein laufen will. Wie das tröstet, dass dieser Herr ja sagt, mir nach, ich bin voran. Da ist der Weg schon gebahnt und da kann dir nichts mehr geschehen. Sie haben ein frohes, reiches Christenleben nur, wenn sie das Gehorchen lernen, wenn sie das Hinterdreinlaufen lernen und wenn sie das mit dem Leiden begriffen haben. Amen. Und beten. Du treuer Hirte, wir danken dir, dass du alle Leiden dieser Welt selbst durchlitten hast und dass du alles kennst, was uns jetzt bewegt. Schmerzen und Angst, ja selbst die Todesnot, Verlassensein von Menschen, Einsamkeit, Enttäuschung. Herr, du bist der, der uns vorangeht. Und wir danken dir, dass wir das jetzt auch so in unser Leben übertragen dürfen und wissen, dass du überall uns ganz nahe kommst. Und wir bitten dich, nimm du alles weg, was uns von dir trennt. Wir können oft gar nicht zu dir treten, weil so viel Schuld zwischen uns und dir liegt. Aber dann bist du der gute Hirte, mit den Nägeln malen, mit den Zeichen, dass du dein Leben für uns gelassen hast, damit wir jetzt und heute Vergebung finden und damit wir uns ganz an deiner Nähe freuen können. Wir wollen auch für all die bitten, die in unserer Nähe leben und die so schwer leiden. Du kannst ihnen doch nahe kommen und gebrauche unser Zeugnis, unser Reden jetzt dazu, wenn wir zu diesen Menschen kommen, dann bekräftige du unser Wort, so dass Menschen an dich glauben können und dir gehorsam werden und dir nachfolgen und auch diesen großen Trost erfahren. Herr, unser Wort ist nichts, wenn du nicht durch dein Wort an Menschen wirkst und zu Menschen redest. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun sendet uns der Herr unter seinem Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.